Das Wichtigste ist ja wirklich, die Gebeine so schnell wie möglich zurückzugeben, aber eben auch diese Auseinandersetzung zu führen, warum kamen die eigentlich zu uns und warum wurde damals diese Menschenwürde dieser Menschen auch nicht akzeptiert und bis heute dann eben teilweise wirklich missachtet.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Das leere Grab. Wie gelingt ein würdiger Umgang mit menschlichen Gebeinen aus der Kolonialzeit? Hallo und willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herde-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. In der Fastenzeit vor Ostern blicken wir hierbei mit Herz und Haltung dieses Jahr verstärkt auf den menschlichen Umgang mit Schuld und Verantwortung. Und heute blicken wir dazu in die jüngere deutsche Geschichte und auf ein noch lange nicht final aufgearbeitetes Kapitel, nämlich die Kolonialherrschaft in Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. Deshalb ein Hinweis vorab. Im Gespräch kommen gleich gewaltvolle Szenen aus der Kolonialzeit zur Sprache. Bitte entscheidet selbst, ob ihr diese Episode oder lieber eine andere Folge von Mit Herz und Haltung hören möchtet. Noch immer lagern in deutschen Museumssammlungen menschliche Überreste. Von Personen, die in Tansania gelebt haben, teils dort der deutschen Kolonialherrschaft zum Opfer fielen, aber dort niemals ihre letzte Ruhe fanden. Im Namen der sogenannten Rassenforschung wurden zehntausende Gebeine nach Deutschland gebracht. Forscherinnen und Forscher versuchten anhand der Gebeine rassistische Thesen zu beweisen, mit denen wiederum rassistisches Handeln gerechtfertigt wurde. In der Kolonialzeit und darüber hinaus. Bis heute lagern die geraubten Knochen in den Depots deutscher Museen und Sammlungen. Ohne Grab, ohne Gedenken. Deshalb werden die Forderungen lauter, diese Gebeine zu bestatten. Und zwar nicht in Deutschland, sondern in Tansania. Meine Kollegin Dorothea Trappe verantwortet im Projekt Open Perspectives des Internationalen Begegnungszentrums St. Marienthal und der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen postkoloniale kirchliche Bildungsarbeit in Sachsen. Und Dorothea hat zu dem Thema Mitte März mit Isabel Reimann und mit Nyaka Sururu Mboro gesprochen. Isabel Reimann promoviert in Berlin zum Umgang und der Rehumanisierung von menschlichen Gebeinen aus kolonialen Kontexten in deutschen Sammlungs- und Forschungseinrichtungen. Als selbstständige Provenienzforscherin arbeitete sie für die staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu den sogenannten Ancestral Remains aus dem heutigen Tansania. Nyaka Sururu Mboro lebt seit über 30 Jahren in Berlin und engagiert sich gegen die Verdrängung der deutschen Beteiligung an Rassismus, Kolonialismus und Versklavung. Er ist Gründungs- und Vorstandsmitglied der NGO Berlin Postkolonial e.V. sowie Gründungsvorstand von Decolonize Berlin und bietet geführte Touren durch Berlins koloniales afrikanisches Viertel an. Ein weiteres Schwerpunktthema Mboros ist die Rückführung menschlicher Überreste, die aus Kolonien wie Tansania gestohlen und für rassistische Forschungen nach Europa und Deutschland gebracht wurden. Für die Aufzeichnung dieser Podcast-Folge Mitte März haben wir ihn auch genau dort erreicht, also in der Kilimandscharo-Region im nordöstlichen Tansania. Eine Premiere für Mit Herz und Haltung. Südlich des Äquators haben wir zuvor noch mit keinem Gast gesprochen. Die historische Aufarbeitung der Kolonialzeit. Euer Thema jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Ja, unsere heutige Podcast-Folge hat den Titel Das leere Grab. Das ist aber auch der Titel eines Filmes, der sich mit der Rückgabe oder der geforderten Rückgabe menschlicher Gebeine aus Tansania beschäftigt und der für die deutsche Filmgeschichte sicherlich revolutionär ist, gemeinsam mit einer tansanischen Regisseurin geschrieben. Es geht um die menschlichen Gebeine aus Tansania, die immer noch in deutschen Museumssammlungen lagern. Diesem Film ist aber eine lange Geschichte vorausgegangen. Nicht nur, dass Historiker sich mit dem Thema beschäftigt haben, sondern viel wichtiger haben Aktivistinnen in Deutschland und Tansania, Aktivisten, die sich auf der Straße in Archiven gemeinsam mit vielen Menschen auch in Kirchen getroffen haben. Diese Aktivistinnen haben überhaupt erstmal den Zugang zum Thema geliefert und auch die Möglichkeit, sich mit den Communities vor Ort zu treffen, geschaffen. Wie hat diese Arbeit dich und euch, liebe Isabel, lieber Mboro, beeinflusst? Was sind eure Erfolge? Was gibt euch die Kraft? Und welche Rolle habt ihr in dem Film gespielt?
Meine Kraft, meine Motivation kommt von mir seit Kindheit, also sagen wir, seit ich 3, 4 Jahre alt gewesen, wo habe ich schon von meiner Oma, die würde ich sagen, dass sie die waren die größte Lehrerin für mich, über wie die deutsche Kolonialismus hier in Kilimanjaro, wo ich hier jetzt gerade sitze, nicht am Berg, aber am Fuß des Kilimanjaro, wo sie war gezwungen, hinzuschauen, wie man hat über 19 unsere traditionelle Führer erhängt. Dabei war einer ganz bekannt, ganz stark, Mangi Meli. Und nach Erhängung, dann wurde sie enthauptet und die Köpfe wurde getragen an der Küste und dann wurde dann geschifft nach Deutschland, hauptsächlich nach Berlin, wo wir wissen, der große Sammler Felix von Luschan und auch Rudolf Bischoff. Und meine Oma, nicht nur meine Oma, auch das Volk hier am Kilimanjaro, möchte unbedingt, unbedingt, dass diese Teil von Kopa, dieser wichtige Teil, zurückgebracht, dass man sie bestätigen können nach unseren Ritualen. Und ohne das getan ist, man, es ist sehr, sehr bewusst, dass es werde viele, viele verheerende Katastrophen passieren, weil unsere Ahnen noch nicht beerdigt sind. Und es ist nicht nur hier am Kilimanjaro, dann auch in der Schule habe ich gelernt, auch im südlichen von Tansania, wo über 20 verschiedene Völker gegen das deutsche Kolonialismus, weil sie so brutal war, Zwangsarbeiten, Landraub, gepeitscht, Vergewaltigung, missbraucht von Jugendlichen. Also war schon so schlimm, dass die Menschen, sie haben gesagt, nein zu deutscher Kolonialismus. Und dann im südlichen von Tansania, in einer Stadt heute Songea, wo der Führer Songea Mbano war, der auch erhängt wurde mit anderen 67, sehr, sehr brutal, und man hat auch ihn enthauptet. Und man findet das Grab bis heute, 3/4 ist ja zu, aber ein halbes ist ganz leer. Man hält das sauber, weil man wartet auf den zählenden Teil. Und es ist, kann man sehen, wirklich, wie viele Familien das Volk auch wie da damit leiden müssen. Und ich frage mich, es ist das wirklich notwendig heute, dass es so weiter so auch geht? Warum man tut uns immer noch so? Warum man uns gibt nicht unsere Ahnen zurück?
Also die Arbeit von Yakasururu Mboro seit den 70er Jahren, 80er Jahren ist natürlich dieser ganzen Arbeit auch hier in Deutschland vorausgegangen. Aber eben auch in Tansania haben die Nachfahren schon lange, auch waren auf der Suche nach den Gebeinen ihrer Vorfahren. Und für mich persönlich ist dieser Film so bedeutsam, weil er eben das wirklich dokumentiert auf eine Art und Weise, die einem ermöglicht, ja, mit den Menschen mitgenommen zu werden. Man begleitet sie in einer bestimmten Phase, nämlich während der Zeit auch, wo die Marrakesch-Ausstellung in Tansania gezeigt wurde. Das war eine von Flynn Works und Berlin Postkolonial organisierte Ausstellung, die in 6 verschiedenen Orten über die Objekte und Gebeine in deutschen Einrichtungen informiert hat. Und ich hatte damals auch das Glück, dass ich für 3 Wochen diese Reise mitbegleiten konnte. Allerdings habe ich es nicht mehr bis zum Meru geschafft, wo diese Filmaufnahmen entstanden sind. Da musste ich schon vorher gehen. Aber ich kann sagen, dass eben diese Marrakesch-Ausstellung eben auch von daher einfach wichtig war, weil es eine Zusammenarbeit zwischen vor allem eben dann Flinnenburg, Berlin Postkolonial und so weiter mit den Nachfahren noch weiter intensiviert hat, die vorher schon stattgefunden hat, schon seit einigen Jahren. Und die eben zur Identifizierung mit über DNA von den Nachfahren geführt hat. Und damit wurde letztlich klar, dass eben diese orale Geschichtsschreibung, die lange Zeit weiter tradiert wurde, wirklich auch gestimmt hat. Und das hat mir auf jeden Fall einfach nochmal dieses Gefühl von, ja, ich muss sagen, schon auch nochmal, obwohl diese Geschichte ja bekannt war, aber dass das tatsächlich passiert ist und dass tatsächlich jetzt diese Schädel da sind, schon auch nochmal das Gefühl von Scham mitgegeben, dass einfach wirklich diese Schädel hier sind. Und in der Nachfolge hatten wir auch eben die Nachfahren, vor allem die Kevelu-Familie, dann nochmal begleitet. Und die haben auch tatsächlich diesen Schädel ihres Großvaters gesehen und durften den nicht mitnehmen, was einfach einen großen Schmerz bedeutet hat und bis heute bedeutet eigentlich. Und für mich ist dieser Film Das leere Grab eben wirklich sehr sehenswert, weil er uns mitnimmt in die Geschichte und nicht nur die historische Geschichte aufdeckt, sondern eben einfach, was Kolonialgeschichte heute noch bedeutet. Dass es eben kein abgeschlossenes Kapitel ist, sondern dass die Konsequenzen von dem, was früher passiert sind, heute noch relevant sind. Also Kolonialismus nicht als ein abgeschlossenes Kapitel, sondern eigentlich das Behalten dieser Gebeine hier, und eben, dass es eben kein wirkliches Ende oder keine, in dem Sinne eine Entschuldigung gab, die auch eine Wiedergutmachung beinhaltet hat. Solange das eben nicht passiert ist, wird diese Geschichte weiter geschrieben. Also wird, oder diese Konsequenzen von Kolonialismus sind weiterhin relevant. Und das ist für mich wirklich eins der großen Chancen, die dieser Film einfach vermitteln kann. Menschen, für die Kolonialismus eigentlich nur eine Art, ein kleiner Abschnitt in einem Geschichtsbuch sind.
Ja, danke. Du hast jetzt auch schon sehr deutlich gemacht, was die Rolle unserer als Deutsche, sage ich jetzt mal, Gesellschaft, unsere deutsche Rolle darin sein sollte. Die Verantwortung liegt an der deutschen Kolonialgeschichte. Und du hast auch einen interessanten Begriff dafür geprägt, diese lebendige Sorgebeziehung zwischen Menschen, die ihre Nachfahren beerdigen wollen. Diese lebendige Sorgebeziehung muss erst möglich werden oder muss dieser Forderung muss erst Nachgang oder Vorrang gegeben werden, bevor man sich damit beschäftigt, wie die Eigentums- und Machtverhältnisse rund um diese Gebeine gehen. Also das ist sozusagen so eine interessante Forderung, auch eher darauf zu gucken als auf dieses Haben, ne? Und um den Trümmerhaufen der Geschichte zu beseitigen. Also das fand ich sehr bewegend. Was meinst du mit diesem Begriff nochmal genauer vielleicht? Und das Zweite, was jetzt für mich auch nochmal mehrfach in deiner Antwort vorkam, war der Begriff Marrakesch. Ich glaube, das müssten wir erklären für unsere Hörerinnen und Hörer. Dieses Kiswahili-Wort, ist das sowas Ähnliches wie Shoah für Holocaust? Also sozusagen ein eigenes Wort für das, was passiert ist?
Ich fange einfach mit dem hinteren Begriff an. Und zwar der Begriff Marrakesch bedeutet eigentlich nur Rückgabe oder Restitution von Kulturgütern. Und das war der Titel eben dieser Ausstellungsreihe, dieser mobilen Ausstellung im Kilimandscharo-Gebiet. Genau. Eine der Fragen ist ja auch, wie benennt man eben halt diese Verantwortung, die eigentlich aus dem Kolonialismus erwächst und eben diese verschiedenen Aspekte. Und eine dieser Fragen war auch, was ist eigentlich Reparation? Mhm. Was bedeutet Reparation in diesem Zusammenhang? Und mit Reparation ist ja eigentlich meistens dieses aus einem völkerrechtlichen Hintergrund die Idee, dass eben Kolonialverbrechen wieder gut gemacht werden können, in Anführungszeichen. Also dass eine Verantwortung übernommen wird für die Schäden. Und eine dieser Aspekte davon, von Reparation, so wird es oft formuliert, ist eben die Repatriierung oder Restitution von menschlichen Gebeinen und Objekten. Und Auch hier ist wieder relativ schwierig die Begrifflichkeit. Was ist der Unterschied zwischen Repatriierung und Restitution? In Sachsen wurde längere Zeit durch diese Rückgabe nach Hawaii geprägt, der Begriff Repatriierung, der im Gegensatz zu Restitution eben die Rückführung von Ahnen, von Ancestral Remains bedeutet. Gleichzeitig wird aber dieser Begriff auch in anderen Ländern auch für die Rückführung doch von Objekten oder Kulturgütern genauso verwendet. Und auch, es wird auch nicht immer so stark getrennt quasi zwischen Objekten und Ancestral Remains in vielen Ländern, weil oft auch Objekte mit Ahnen in Verbindung Vorfahren quasi in Verbindung gebracht werden. Dieser Begriff Restitution, und das ist jetzt ein Begriff, wie ihn Shiraj Rasool aus Südafrika auch verwendet, bedeutet aber auch eben diese Wiedergutmachung und Rückgabe. Und er kritisiert, dass das oft im Deutschen eigentlich eher sowas wie nur eine reine Rückgabe gemacht wird. Also, dass man einfach die Schädel zurückgeben möchte, dass man Objekte einfach zurückgeben möchte, ohne diesen größeren Zusammenhang dieser Aufarbeitung und dieser Wiedergutmachung eigentlich in Anspruch zu nehmen oder sich wirklich dem verantwortlich zu zeigen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, wo es nicht nur eine Aufgabe der Regierung ist, sondern eben halt auch der Zivilgesellschaft, diese größere Zusammenhang, diese größere Art von Restitutionsarbeit quasi auch zu machen und eben in diesen Kontakt zu kommen, in die Geschichte, von der Geschichte zu lernen, von den jetzigen Nachfahren zu lernen und da zu versuchen, Gespräche zu führen und dazu beizutragen, dass es auch dieses Unrecht und diese Gewaltgeschichte so ein Ende nimmt.
Nyaka Sururu Mboro, was sind denn deine Erwartungen an die Kirche in Deutschland und Tansania? Welchen Beitrag könnten die Kirchen, sag ich mal, also sie für die Rückführung von menschlichen Gebeinen leisten?
Also die Kirche. Ich kenne die Kirche, bevor wir sogenannte Unabhängigkeit gekriegt haben, 1961. Diese Kirche hat sogar unsere Leute hier in Tansania gezwungen, nicht ihre Ahnen zu Hause zu beerdigen, sondern an der Kirche. Und alle, was wir haben als Ritualen, an unsere Glauben, an unsere Tradition, das ist barbarisch. Das soll man unbedingt vergessen. Aber ich bin hier auch gewachsen. Und als wir Unabhängigkeit gekriegt haben, wir geschafft, wieder große Teile von diesen Ritualen zurückzuerobern, dass wir konnten schon wieder unsere Ahnen zu Hause beerdigen. Aber heute, was ich hier in Tansania sehe, die Kirche ist so von sogenannter Globalisierung, ich weiß nicht, was man verstanden hat. Es ist die Kirche so stark. Es ist noch stärker als damals, bevor Unabhängigkeit. Und habe ich gesehen, wenn wir versuchen, mit sogenannten Priester von der katholischen Kirche oder Pastoren von sogenannten evangelische Kirche, sie wollen nicht mal mit uns darüber über dieses Thema reden. Sie versuchen es irgendwie wie Tabu auch wegzugehen. Aber auch habe ich gesehen, auch paar Leute von die wir wollen interviewen, mit denen reden, auch sie haben Angst wegen Religion. Also diese Kirche, es ist ja wirklich Sie müssen wirklich, wie man sagt, dass sie müssen sich liberalisieren müssen. Und auch, wir dürfen nicht vergessen, es war diese Kirche, die Missionare, die sie haben, dann diese Körperteile nach Deutschland geschickt haben. Die sind verantwortlich dafür. Und eigentlich müssen sie eine Verantwortung übertragen müssen. Wir wissen auch, wenn zum Beispiel auch irgendwo da in Songea, meisten von diesen traditionellen Führern, die waren auch vor der Kirche als Gefangene draußen und wurde immer irgendwann am Sonntag eine Zahl erhängt. Aber bevor sie man erhängt hat, sie sollten in der Kirche, sie sollten beichten und danach wurden die erhängt und Teile davon wurde auch abgekopft. Also sie müssen doch wissen, wer auch mitgeschleppt hat. Ne? Es ist irgendwie, sie sollen auch ihre wirkliche, was wollen ihre Archiven offen lassen. Sie haben sogar wirklich, was konnten wir davon, viel, viel mehr zu wissen, als wir denken.
Isabel, du hast jetzt schon sehr deutlich gesagt, was auch Kirche und Zivilgesellschaft leisten können, sowohl hier als auch dort. Ich finde, das hat ja Nyaka Sururu Mboro auch ganz deutlich gesagt, dass auch die Kirche in Tansania da einiges noch zu leisten hat, auch wenn es im missionarischen Kontext von deutschen Kirchen zum Teil ja die Geschichte ist, die aber bis heute scheinbar, wie auch deutsche Kirchen, sehr von oben herab mit dem Glauben, mit den Religionen der Menschen, der indigenen Menschen in Tansania oder ja, den afrikanischen Religionen insgesamt umgehen. Und ich glaube, da ist wirklich noch sehr viel Aufarbeitung, Diskussion zu leisten. Ich fände es einfach spannend, wenn die katholische Kirche da auch Wege entwickelt, wie gerade die Verabschiedung von den Gebeinen, von den Ancestral Remains. Du sagst auch gar nicht menschliche Gebeine. Du sagst eher Ahnen, wie dieser Abschied von den Ahnen hier in Deutschland erfolgen könnte. Gibt es da positive Beispiele? Hast du Rückgaben erlebt, von Rückgaben gehört, die für dich oder wo du weißt, auch die tansanische oder australische Gesellschaft, glaube ich, da sind ja die ersten aus Sachsen zurückgegangen, die das positiv empfunden haben?
Also prinzipiell ist natürlich die Schwierigkeit bei vielen dieser Rückgaben in kolonialen Kontexten da der Fall, dass die Menschen, die jetzt vor über 100 Jahren oder 150 Jahren oder so teilweise in unsere Sammlung kamen, nicht unbedingt immer alle Christen waren. Und das ist auch manchmal das Problem eben, ne? Diese Fragestellung, wie geht man mit, wie tut man eine Bestattung für die Menschen ermöglichen, die in deren Sinne sind? Und das kann eben große, ja, auch religiöse Themen eben aufwerfen. Und es gibt einige Beispiele, wo eben die Kirchen stark auch mit den jeweiligen Nachfahren zusammenarbeiten und eben auch neue Formen finden, diese Menschen aus der Kolonialzeit quasi da wieder zu bestatten. Und das bedeutet aber meistens auch, dass man sich eine Art Ritual wieder neu ausdenken muss, weil die Zeit eben so vergangen ist. Und das ist in unserer, eigentlich wahrscheinlich fast überall auf der Welt so, dass Menschen ja gerne in dem Sinne der Verstorbenen handeln wollen und die Bestattung so organisieren, dass sie eben im Sinne der Toten angemessen ist. Und das bedeutet oft auch eben eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Konfessionen. Deswegen, es gibt Rückgaben, gerade wenn man nicht weiß, von wem Gebeine jetzt hier sind. Also wo es ökumenische Gottesdienste gibt oder ökumenische Veranstaltungen gibt, um die auch zu bestatten.
Was wäre denn über eine mögliche Beteiligung an Ritualen der Bestattung hinaus noch ein Beitrag, welchen die Kirche leisten könnten, Isabel?
Also ich finde, dass es eben sehr wichtig ist, dass auch in Deutschland wir uns eben mit dieser Geschichte, dieser Sammlung auseinandersetzen, auch in dem Sinne, dass es eben damals um sogenannte Rassenforschung ging. Also es ging darum, bestimmte Gruppen von Menschen zu klassifizieren und in unterschiedliche Rassen einzuteilen und da eine Art von Hierarchie festzulegen. Also oft wurde diese Sammlung von den Gebeinen hier in Deutschland auch wirklich genutzt, um eine Hierarchie festzulegen, wo man gesagt hat, ganz oben ist der weiße Mann quasi. Und die verschiedenen anderen Bevölkerungsgruppen werden dann auch auf einer zeitlichen Linie unter den Weißen quasi untergeordnet, sodass die Menschen, die zur gleichen Zeit gelebt haben, aber als eine frühere Art von Menschen konstruiert wurde. Also als wären das Vorgänger oder und eben halt nicht Menschen, die zur gleichen Zeit leben. Und diese Auseinandersetzung mit den Konsequenzen von dieser wissenschaftlichen, von diesem wissenschaftlichen Rassismus, der ist ja bis heute noch spürbar. Also Rassismus ist ja auch einfach immer noch ganz stark in unseren Köpfen und auch diese Vorstellung, dass westliche und europäische Entwicklung quasi an der Spitze der menschlichen Entwicklung steht, ungeachtet dessen, dass bestimmte Industrialisierung auch große Konsequenzen für viele andere Menschen auf der Welt hat oder für die Natur. Und das sind, glaube ich, Fragen, mit denen wir uns wirklich auseinandersetzen müssen. Und wo, finde ich, auch wirklich auch die Kirche, auch die Zivilgesellschaft, auch die Universitäten auch eine große Aufarbeitung zu leisten haben. Weil was bedeutet das, diese Geschichte nicht nur für die Nachfahren, sondern eben auch hier in unserer Gesellschaft? Und ich glaube, das Wichtigste ist ja wirklich tatsächlich einfach wirklich die Gebeine so schnell wie möglich zurückzugeben, aber eben auch diese Auseinandersetzung zu führen, warum kamen die eigentlich zu uns und warum wurde damals diese Menschenwürde dieser Menschen auch nicht akzeptiert und bis heute dann eben teilweise wirklich missachtet.
Die Arbeiten zum Film liegen jetzt 3 Jahre zurück. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Was ist die Verantwortung Deutschlands? Was ist seitdem passiert? Und vielleicht auch, was passiert in Sachsen? Wie wird in Sachsen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern dazu gearbeitet?
Ja, ganz allgemein kann ich sagen, dass eben das Thema sehr aktuell noch ist. Also gerade hat sich in Tansania das Komitee für Restitutionsfragen gegründet. Das ist eine staatliche Einrichtung. Und diese sind gerade in Deutschland und besuchen hier Staatsminister, aber auch Museen. Und das Ziel ist dann eben eine Restitutionspolitik auch für Tansania zu entwickeln. Und wir hoffen natürlich, dass es wirklich ganz bald eben zu dieser Rückführung in Einbezug der Nachfahren dann kommt. Also das Thema ist wirklich total aktuell. Also es war vor 3 Jahren, war zwar schon diese Filmaufnahmen und diese Themen schon, ja, schon ganz aktuell und wichtig, aber leider ist bislang eben noch keine wirklichen Rückgaben passiert. Es gab dann eben im Jahr 2023 diese Information der Nachfahren über die Identifizierung und dementsprechend dann nachher auch Auseinandersetzungen, wo die Forderungen der Nachfahren nach einer aus der Kilimandscharo-Region nach einer Entschuldigung und Rückführung und so weiter auch wirklich nochmal herangetragen wurde ans Auswärtige Amt. Und im März 2024 ist auch Katja Keul aus dem Außenministerium in die Region gefahren, um sich auch zu entschuldigen. Also sie hat damals teilgenommen an der Gedenkveranstaltung, an der jährlichen, für die erhängten Führer und hat dort einerseits im Namen Deutschlands, aber andererseits auch im Namen ihrer Familie, weil ihre Familie ist auch Karl Peters Teil dahin quasi sich dafür entschuldigt. Also das war, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt. Und sie haben gesagt, dass Deutschland alles Erdenkliche tun wird, eben die weiteren Nachfahren, die noch gesucht werden, weil es ist ja nur ein ganz kleiner Teil identifiziert, zu finden und die zurückzuführen. Bislang gab es dann aber eben aus tansanischer Seite noch keine wirkliche Rückfrage oder Anfrage, was daran liegt, dass eben auch hier erstmal dieses Komitee gegründet wurde, was jetzt eben in Deutschland ist. Und was jetzt genau in Sachsen passiert, also auch in Sachsen gibt es menschliche Gebeine aus der Kilimandscharo-Region und auch aus anderen Orten in Tansania. Und diese werden aber vermutlich eben, also dafür kann ich jetzt nicht sprechen, weil die beim Grassi-Museum sind und ich den aktuellen Stand nicht weiß, aber die werden hoffentlich dann eben auch im Zuge dieser Vereinbarung dann zwischen Tansania und Deutschland dann möglichst bald zurückgegeben.
Ja, abschließend, was willst du uns mitgeben? Was kann die katholische Kirche vielleicht leisten? Was kann aus deiner Sicht die Zivilgesellschaft in Sachsen noch tun, um das leere Grab vielleicht zu füllen?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass sich auch in Sachsen noch historisch mehr auseinandergesetzt wird mit dem deutschen Kolonialismus und eben auch die verschiedenen Verbindungen eben auch mit deutschen Kolonialismus in dem damaligen Deutsch-Ostafrika. Und zwar auf den verschiedenen Ebenen. Das war natürlich eben einerseits die Mission, die Leipziger Mission, die natürlich auch die ersten Akteure im deutschen Kolonialismus vor Ort waren, aber dann eben auch viele Plantagenbesitzer, beispielsweise die Baumwollspinnerei in Leipzig hatte ja auch Plantagen in Tansania. Sisal wurde wurde angebaut. Und ja, es gab hier dann die sogenannte Deutsch-Ostafrika-Ausstellung in Leipzig, wo Menschen aus Tansania auch hier ausgestellt wurden, wie in einem Zoo. Das war damals in dem im Zuge der Stieger, der sächsischen Industrieausstellung. Und das wurde auch, diese Menschen wurden auch genutzt, um eben und um eben für, sag ich mal, den Kolonialismus zu werben und für die, ja, auch Leipzig letztlich auch als eine Industriestadt darzustellen. Und da ist auch noch einiges der offen auch an weitere Recherche. Zum Beispiel ist da auch noch nicht ganz klar, wie da die Leipziger Mission auch involviert war, weil es gab beispielsweise auf dieser Deutsch-Ostafrika-Ausstellung auch eine Nachbildung einer Missionsstation. Also es gibt eine ganze Menge eigentlich noch von offener Enden. Und es ist natürlich auch wichtig, dass Menschen in den Schulen, in Erwachsenenbildung auch weiter eben über Kolonialismus lernen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, eben, dass es tatsächlich auch Teil unserer Geschichte ist und nicht nur eine Geschichte, die, ja, sag ich mal, eben in Übersee quasi passiert ist.
Das waren die Provenienzforscherin Isabel Reimann und der Aktivist Nyaka Sururu Mboro im Gespräch mit Dorothea Trappe. Wir wollen euch herzlich einladen zu einer Tagung, die Dorothea Trappe im Projekt Open Perspective der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern und Partnerinnen in der Bischöflichen Akademie in Aachen verantwortet. Und zwar am 15. und 16. Mai. Unter dem Titel Kirche und koloniales Erbe geht es 2 Tage lang um die Rolle und die Beteiligung der Kirchen am Kolonialismus sowie um nötige Schritte hin zu einer erfolgreichen Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Alle Infos hierzu findet ihr in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode. Und dort findet ihr auch eine neue Spotify-Playlist mit allen Folgen von Mit Herz und Haltung, die sich dem Thema Postkolonialismus widmen und im Projekt Open Perspective entstanden sind. Und wenn ihr euch näher für den angesprochenen Film Das leere Grab interessiert, dann solltet ihr euch schon mal den 30. August vormerken, denn dann sind Isabel Reimann und Dorothea Trappe in Chemnitz beim Ökumenischen Kulturkirchenfest zu Gast. Im Gespräch mit Felix Kaya. Er ist ein Nachfahre eines ermordeten Anführers in der Kilimandscharo-Region und er wird aus Tansania anreisen, um die Rückführung der menschlichen Überreste seiner Ahnen weiter voranzubringen. Alle Infos dazu gibt es natürlich im Vorfeld noch auf der Website der Katholischen Akademie, lebendig-akademisch.de. Ebenso dort verlinkt ist das druckfrisch erschienene Programm der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen mit zahlreichen spannenden Veranstaltungen von Mai bis Juli 2025. Werft da unbedingt mal einen Blick rein, wir freuen uns schon sehr auf euren Besuch. So, und wie immer gilt natürlich, abonniert uns bitte, belohnt uns gern mit 5 Sternen bei Spotify oder Apple Podcast, wenn es euch gefallen hat. Und meldet euch gern bei uns, zum Beispiel über Instagram oder Facebook. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Dorothea Trappe, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.